Free FM, 16 Uhr. Willkommen zur Plattform heute Nachmittag auf Radio Free FM 102,6. Neue Ausgabe. Mein Name ist Michael Trost und heute ist das Thema Fridays for Future. Ein Thema, was, glaube ich, ganz viele Menschen interessiert und was natürlich auch trotz Corona-Zeiten immer noch sehr, sehr aktuell ist. Darüber sprechen wir heute mit einer Vertreterin von Fridays for Future in Ulm und das ist die Viktoria Blasi. Viktoria, herzlich willkommen hier bei uns
in der Plattform. Dankeschön.
Hallo. Schön, dass du da bist und wir heute eine Stunde über eure Aktivitäten sprechen und ein bisschen mehr über euch erfahren, Fridays for Future in Ulm. Wir hatten zwar schon mal Fridays for Future hier auch, Ulm hatten wir auch schon mal da, aber zuletzt auch mal in der Plattform aus dem Bodenseekreis, aus Friedrichshafen. Und jetzt freut mich, dass wir auch mal wieder jemand aus Ulm bei uns haben.
Ja, mich auch.
Ich würde vorschlagen, am Anfang, wie wir es immer in der Plattform so machen, damit die Hörer auch wissen, wer denn die Viktoria ist, was du so machst. Und ein klein bisschen weiß ich jetzt schon vorweg, aber damit die Hörer auch ein bisschen was von dir erfahren, vorweg, erzähl mal ganz in Kürze was zu dir, was du sonst so machst und einfach alles, was du denkst, was man so erstmal vorab von dir wissen sollte, bevor wir dann zu Fridays for Future kommen.
Ja, genau, ich bin Viktoria, ich bin 17 Jahre alt, ich mache dieses Jahr mein Abi. Mal sehen, wie das wird, da bin ich auch schon gespannt. Und ja, ich bin einfach generell ziemlich, ich bin interessiert an Gerechtigkeit auf der ganzen Welt und deswegen ist es eben irgendwie auch logisch, dass ich zu Fridays for Future gegangen bin. Wenn gerade nicht Corona ist, dann mache ich ziemlich viel Jugendarbeit, ich spiele Volleyball und ich gehe auch ins Spiel im Theater, im Jugendclub mit.
Mhm. Und gehst hier nicht allzu weit von hier in die Schule.
Genau, in Humboldt gehe ich.
Ja, genau, ist von hier 200 Meter Luftlinie. Und ich habe es im Vorgespräch, haben wir schon mal gesprochen, ich war mal im Kepler, also auch nicht so arg weit von hier entfernt. Schöne Grüße darüber in die Schäffoldstraße und in die Schulen. Wie ist denn das überhaupt momentan? Ihr habt keinen Präsenzunterricht, nehme ich an. Ihr seid zu Hause und gerade, wie geht es bei
den Abitursjahrgängen? Ja, gerade sind ja Ferien.
Ach so, Ferien schon wieder.
Faschingsferien, ja.
Ach so, ja.
Also genau, vor den Ferien hatten wir Online-Unterricht. Nach den Ferien ist noch nicht ganz raus, wie es weitergeht. Es gibt Konzepte, dass wir irgendwie nur Nachmittagspräsenz oder nur Vormittagspräsenz haben. Aber wie gesagt, ist es noch nicht endgültig entschieden. Mhm. Ich bin gespannt.
Ja, und Fridays for Future, das ist etwas, was du nebenbei als wesentliche, sagen wir, Freizeitgestaltung dann so betreibst und wahrscheinlich viel Zeit einnimmt.
Ja, das stimmt.
Wie lange machst du das denn schon und wie bist du denn da überhaupt dazugekommen? Also ich meine, wir haben schon verstanden, deine Motivation, aber mal jetzt irgendjemand aus dem Freundeskreis oder jemand, den du kennst, der gesagt hat, kommst du dazu oder wie kam es dann?
Also ich bin ganz am Anfang, als die ersten Streiks hier gewesen sind, war ich auf den Streiks auf jeden Fall schon dabei, hatte mir dann auch mal kurz überlegt, ins Orga-Team zu kommen und war bei einem Treffen, wo Banner gemalt wurden. Das war dann aber irgendwie nicht ganz meine Gruppe von Menschen. Und deswegen bin ich dann auch nicht mehr weiter hingegangen. Und dann habe ich es ziemlich genau vor einem Jahr dürfte das gewesen sein, bin ich dann nochmal ins Orga-Team, ins Treffen gegangen, um mir das nochmal anzugucken, weil ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe in der Zeit dazwischen und einfach festgestellt habe, dass es etwas ist, was ich auch machen will. Und zwar mehr als nur in Demoform unterstützen, sondern tatsächlich auch organisieren möchte. Und genau, dann waren wir im Grünen Haus, war ein Meeting. Und da bin ich, also ich habe den Instagram-Kanal angeschrieben und gefragt, ob ich einfach dazukommen kann und wurde da auch warm aufgenommen und an die Hand genommen. Und das Meeting war unglaublich cool. Also wir haben ganz, ganz viel gelacht, ziemlich viel geplant natürlich auch. Und ich hatte einfach von Anfang an das Gefühl, dass das diesmal tatsächlich coole Menschen sind. Nicht, dass die anderen nicht cool gewesen wären, aber dass es diesmal einfach Menschen sind, mit denen ich mich total gut verstehe, mit denen ich gerne weiterarbeiten will und die das Thema einfach auch richtig angegangen wird, meiner Meinung nach. Und dann bin ich dabei geblieben. Und dann kam ja ziemlich schnell der Lockdown.
Mhm. Das heißt, wann bist du dazugestoßen zu dem Team, dem coolen Team?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht genau das Datum nennen.
2018, 2019 oder?
Nee, 2020, letztes
2020.
Jahr.
Okay, 20, ja. Okay.
Ja, genau, aber das Team existiert schon seit dem 18.01.2019. Mhm. Also das ist 2 Jahre alt geworden, also 18.01.2021 dann logischerweise. Weil da eben der erste globale Klimastreik war, der auch in Ulm stattgefunden hat. Und nach diesem globalen Klimastreik, den ein Mensch alleine organisiert hat, das war Yannick damals, hat sich das Orga-Team Ulm gebildet. Also da haben sich ein paar Menschen einfach zu Yannick gestellt und gesagt, hey, ist doch kacke, wenn du das hier alleine machen musst. Wir unterstützen dich jetzt. Und so hat sich das Orga-Team gegründet. Und so hat es auch in ganz vielen Städten stattgefunden. Also
Das war, glaube ich, alles so ziemlich gleichzeitig, dass dann in allen größeren, da gehört eben Ulm auch dazu, Städten, sich sowas, so eine Bewegung in Bezug auf Klima gegründet hat und dann Fridays for Future benannt hat. Also ungefähr alles so auf einen Schwung und eben zurückgehend auch ein bisschen auf Greta Thunberg.
Natürlich, und ja. Klar, ja. Das ist die Inspiration gewesen dazu. Mhm. Ja.
Die Ulmer Gruppe, wie viele Menschen sind jetzt da aktiv? Also ihr seid ja kein Verein in dem Sinne, ihr seid, glaube ich, einfach eine lose Gruppe. Wie viele Aktive sind jetzt da dabei, wo du sagst, die machen wirklich was und wie viele zählen sie zu Fridays for Future? Ich frage deshalb, weil manche Vereine sagen, 40 Leute sind wir. Wie viele machen denn das? Ah, so 5 bis 8. Das ist so ungefähr so die Erfahrung.
Ja, also es ist bei uns relativ ähnlich, obwohl es ist natürlich wichtig zu unterscheiden, dass wir wirklich kein Verein sind. Wir sind eine politische Vereinigung und wir haben eigentlich auch nicht vor, noch länger zu existieren. Wir sind ja einfach da, um den PolitikerInnen den Arschtritt zu geben, der ja anscheinend dringend nötig ist. Und im Orga-Team, also theoretisch sind wir 35 Aktivisti, die auf dem Server, auf dem wir uns organisieren, sind und mitlesen und die theoretisch auch immer auf Abruf stehen würden. Also die könnte man anschreiben und sagen, hey, wir brauchen unbedingt noch Human Power für, weiß ich nicht, Banner malen oder wir möchten gerne eine Mahnwache organisieren. Könnt ihr bitte noch einspringen? Aber richtig aktiv, das hast du schon ganz richtig gesagt, das ist tatsächlich auch nur ungefähr 15 Menschen, die in fast allen Orga-Treffen dabei sind und die, die man tatsächlich ab und zu wirklich sieht. Aber natürlich ist also alle gleich viel wert und also es gibt zum Beispiel einen Menschen, der macht unseren Twitter-Account. Der ist natürlich auch unglaublich wichtig, obwohl sie kaum mal zu den Treffen kommt, aber es ist natürlich genauso wichtige Arbeit, ohne die es nicht funktionieren könnte.
Und die Menschen, die engagiert sind, so in welchem Altersbereich bewegt sich das? Sind das alles dann Schüler oder auch Studenten oder was ist so minimal oder die Jüngsten und was sind die Ältesten so in etwa? In welchem Range bewegt sich das?
Also das Ding ist ja, wir sind Fridays for Future, das heißt, das ist eigentlich ja die SchülerInnenbewegung. Allerdings sind wir inzwischen auch ziemlich viele Studierende von der Uni, genau, und ich glaube, die älteste Person 30, aber tendenziell ist es eher so um die 20, von 15 bis 25, sowas in die Richtung. Und man muss natürlich auch sagen, niemand ist zu jung dafür. Wir würden uns auch freuen über jemanden, der, weiß ich nicht, 7 Jahre alt ist und gerne ins Orga-Team möchte, weil, wie gesagt, das ist eine SchülerInnenbewegung. Da ist es entstanden und das ist einfach. Also das ist ja genau die Gruppe, die sagt, das ist unsere Zukunft und wir werden das erleben, wie sich die Klimakrise auswirken wird. Insofern, ja, eigentlich theoretisch offen für alle Altersklassen und dann gibt es ja auch noch die anderen Gruppierungen for Future, also die Scientists for Future, die Parents for Future, die Architects for Future, Psychologists for Future, wo man ja auch sich engagieren kann, wenn man jetzt nicht unbedingt zur jüngeren Altersgruppe sich zählen möchte.
Ja, also Scientists for Future waren auch schon hier zum Beispiel. Das heißt, also ihr seid auf jeden Fall eine Gruppe, aber ihr seid mit verschiedenen anderen, die in die gleiche Richtung irgendwo sich betätigen, dann schon vernetzt und verzahnt und insofern nicht nur die wenigen Aktiven, sondern es ist einfach ein größerer Kreis. Wie weit seid ihr denn mit anderen Gruppen? Zum Beispiel, wie gesagt, es waren hier auch schon aus dem Bodenseekreis waren schon Gäste da und ich weiß, dass die wiederum dann in den Norden und weiß Gott, überall dann auch Verbindungen hatten. Wie ist das bei euch? Seid ihr da sehr eng verknüpft oder seid ihr doch mehr so auf Ulm und Umgebung lokalisiert in Bezug auf Kontakte, in Bezug auf Aktivität oder doch drüber hinaus? Wie ist das bei euch?
Ich würde erstmal damit anfangen, die Struktur von Fridays for Future, ist ja erstmal basisdemokratisch. Also es gibt nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, man sagt immer die Bundesebene zum Beispiel, die dann zum Beispiel auch über die Gelder entscheidet, die für Demos zur Verfügung gestellt werden oder so. Trotzdem ist es so, dass jeder Mensch, der in der Fridays for Future Bewegung aktiv ist, dessen Meinung und dessen Stimme genau gleich viel zählt. Jetzt gibt es einmal die Bundesebene, wie gesagt, und dann gibt es noch die Ortsgruppen, wo eben in jeder Stadt, theoretisch auch in jedem Kreis, überall, wo es eben Orga-Teams gibt, sich OGs, also Ortsgruppen, bilden können. Und in diesen Ortsgruppen gibt es dann Delegierte, die in die Bundesebene wieder Kontakte knüpfen. Das funktioniert natürlich manchmal besser, manchmal schlechter. Bei uns funktioniert es gerade ultra gut, einfach weil dieses Jahr so unglaublich wichtig ist und wir es für unglaublich wichtig halten, bundesweit, aber jetzt auch gerade auf die Landtagswahlen hin, uns landesweit zu verknüpfen, um den Aktionen einfach mehr Wumms zu geben. Das ist natürlich aussagekräftiger und irgendwie stärker, wenn in ganz vielen Städten Baden-Württembergs oder Deutschlands Menschen mit dem gleichen Motto und mit der gleichen Aktion vielleicht sogar auf die Straße gehen. Und deswegen gibt es eben die Bundesebene, die Landesebene und dann gibt es noch die Ortsgruppen, die aber auch alleine entscheiden können. Also es ist nicht irgendwie so, dass wir fragen müssen, hey, Bundesebene, erlaubt ihr uns, dass wir da jetzt eine Demonstration starten an einem Tag, wo überhaupt gar nicht globaler Klimastreik ist oder wo gar kein deutschlandweiter Streiktag ist. Sondern wir können separat voneinander entscheiden, aber es ist natürlich immer gut, den Rückhalt zu haben und zu wissen, in anderen Städten ist es genauso und wenn wir wollen, dann können wir zusammenarbeiten und dann wird es fett. Und jetzt hast du ja auch noch gefragt, Ulm, wie ist in Ulm verknüpft? Erstmal, wir sind ja Ulm und Neu-Ulm. Das ist auch noch wichtig hervorzuheben. Das
genau,
ist
cool. Wollen wir nicht unterschlagen, natürlich.
Ja. Mhm. Ja. Weil wir dann natürlich auch noch in die Bayern-Ebene, also wir sind die beiden Bundesländer, verknüpft sind. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Klimabündnisse, die es in Ulm gibt. Also sei es jetzt Greenpeace oder Extinction Rebellion oder irgendwelche anderen Gruppierungen, die sich ja im Klimacamp zum Beispiel auch zusammengeschlossen haben, wo wir dann natürlich auch miteinander arbeiten, weil wir fürs gleiche Ziel kämpfen im Ende. Und natürlich ist es da einfacher, sich zusammenzutun, die Arbeiten aufzuteilen, damit die Kapazitäten nicht so schnell verbraucht sind. Mhm. Und dafür sind wir auch unglaublich dankbar, dass das so gut funktioniert. Und das Witzige ist tatsächlich auch, dass inzwischen ganz oft die, weiß ich nicht, die älteren Klimabewegungen, also gerade sowas wie Greenpeace oder so, tatsächlich auf uns zukommen und sagen, hey, Fridays, könnt ihr uns aushelfen? Wir möchten gerne was Größeres mobilisieren, könnt jetzt aushelfen. Und also das ist total tolle Stimmung und ja, wie gesagt, total dankbar dafür, dass das so gut funktioniert bei uns.
Es gibt ja auch sonst noch die Naturfreunde, eine Umweltgewerkschaft, ja, und Leute, die auch in die Richtung, glaube ich, ein bisschen zielen. Die waren auch schon mal bei uns in der Sendung, da nicht so okay. Also auf jeden Fall, ihr seid mir unter den jüngeren Leuten, die dann sich aktiv auf jeden Fall da, also mit Greenpeace sind, glaube ich, eher mehr auch jüngere Leute und mit denen seid ihr auf jeden Fall ja eng verzahnt und insofern, ja, ergänzt man sich dann auch, was Aktivität angeht und ja, wenn es dann auf die Straße geht, ich meine, wenn hier in Ulm Klimastreik war, sind ja doch einige tausend Leute unterwegs.
Ja, also wir haben tatsächlich die größte Demo in Ulm auf die Beine gestellt.
Oh, das heißt, ja, das ist in Ulm die größte Demo, die es jemals gab. Habe ich das so richtig?
Ja, ich weiß gerade das Datum nicht ganz genau. Vor zwei Jahren, letztes Jahr.
Ja.
Also auf jeden Fall die auf dem Marktplatz. Mhm. Die war, oh, lass mich lügen, 6.000. Ich lieber keine Zahlen sagen, ich weiß es gerade nicht genau, aber es war auf jeden Fall die größte Demo, die es in Ulm jemals gegeben hat. Mhm. Ja, das hat schon Wumms. Also da klopfen wir uns ein bisschen selber auf die Schulter, aber ist halt auch, auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch immer die Sache von, warum müssen wir das überhaupt machen? Wir haben ein Pariser Klimaabkommen unterschrieben und trotzdem müssen wir dermaßen viel Druck ausüben und das reicht ja immer noch nicht.
Du sagst es schon, das wäre so meine Frage gewesen. Jetzt müssen wir natürlich auch fragen oder einfach eure Ziele mal so zu Papier bringen oder einfach einen Hörer natürlich auch noch so einfach erzählen, was ihr euch vorstellt. Was sind also die Motivation letztendlich, die euch auch dazu bewegt, euch zu engagieren, viel Zeit einzubringen, unter Umständen vielleicht sogar in der Schule Nachteile zu erfahren, weil gestreikt wird? Kann ich mir vorstellen, dass es auch hin und da vielleicht mal Probleme gibt oder auch irgendwo schlechte Noten dafür, nach dem Motto gestreikt, ihr wart nicht da, Note 5 oder so. Und was einfach letztendlich euch bewegt, da aktiv zu sein und ja, auf die Straße zu gehen unter anderem?
Ja, wir hatten es ja gerade am Anfang schon. Mhm. Inspiriert ist das Ganze von Greta Thunberg und die hat ja mit der Motivation die Schule gestreikt, dass sie gesagt hat, ich muss nicht für eine Zukunft lernen, die sowieso zerstört sein wird, in der ich dieses Wissen nicht brauchen werde, weil ich eventuell überhaupt gar nicht lebensfähig, also weil die Erde nicht lebensfunktionsfähig sein wird. Erstmal, Fridays for Future beruft sich ja auf die Lage der Fakten, dass einfach, wir haben eine menschengemachte Erderhitzung, die natürlich vorrangig von den Staaten im globalen Norden ausgelöst wurde, durch den Ausstoß von Treibhausgasen, CO2, Methan etc. Und diese Erderhitzung führt zu extremeren Wetterereignissen. Das kann sowohl heißere Sommer als auch viel, viel kältere Winter sein. Und diese extremen Wetterereignisse, genau, die werden einfach in der Zukunft immer häufiger stattfinden. Und dadurch entsteht eben diese Klimakrise. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie drüber aufregen, dass das Wetter anders wird, sondern das ist einfach, das ist natürlich etwas, das dann das gesamte Leben von allen Menschen global beeinträchtigen wird und verändern wird. Es hat ökologische, aber auch soziale Folgen und alle Krisen, die es eigentlich gibt gerade, sei es jetzt sozial schwächere Menschen oder weiß ich nicht, irgendwelche Konflikte an Landesgrenzen oder so, die werden alle verstärkt werden durch die Klimakrise. Und deswegen ist ganz wichtig, dass Fridays for Future nicht nur fordert, die Klimakrise zu bekämpfen, sondern wir fordern Klimagerechtigkeit, was auch bedeutet, diese sozialen Krisen, die damit entstehen, ernst zu nehmen und gerecht die Klimakrise zu bekämpfen, weil es ganz oft vorkommt, dass natürlich die sozial schwächeren Menschen durch die Klimakrise noch stärker betroffen sind. Also Minderheiten oder so erfahren das viel, viel eher und viel stärker. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, ein Tsunami fegt über ein Land, dann ist die Sterberate bei Frauen viel höher, weil die Frauen eben nicht so viel Zugang zu sicheren Plätzen, zu Geld haben, um sich zu schützen. Und aber auch solche Minderheiten wie LGBTQ+, Communities, die einfach auch schlechter aufgestellt sind im Durchschnitt, die werden viel, viel stärker von der Klimakrise betroffen sein in Zukunft und sind es jetzt auch schon, genauso wie der globale Süden, der auch jetzt schon die Folgen erfährt, die im Endeffekt wir durch unsere historischen Emissionen durch die Industrialisierung, also der globale Norden, ausgelöst haben. Und genau, dann kommt Fridays for Future und fordert Klimagerechtigkeit und auch generationenübergreifende Klimagerechtigkeit. Und das Witzige ist, dass es technisch möglich ist, das ist bewiesen, wie gesagt, faktenbasiert. Wir haben wir haben auch eine Studie aufgesetzt, ob 2030 Klimaneutralität möglich ist. Aber seit 40 Jahren forschen ForscherInnen daran, wie sich die Klimakrise auswirken wird und ob Leben möglich sein wird unter diesen und jenen Bedingungen und welche technologischen Möglichkeiten wir haben und natürlich, was es braucht, um die auszubauen. Und da ist eben rausgekommen, es ist technisch möglich, die Klimakrise effektiv zu bekämpfen, bis 2030 klimaneutral zu sein in Deutschland. Und dann kommt noch dazu, seit dem 12. Dezember 2015 haben sich die Vereinten Nationen dazu verpflichtet, die Erderhitzung, die ja gerade erwiesenermaßen stattfindet, auf weniger als 2 Grad zu begrenzen. ForscherInnen haben aber herausgefunden, dass 1,5 Grad das Ideal wäre. Ab 1,5 Grad setzen Kipppunkte ein, die dazu führen, dass gesamte Ökosysteme kollabieren und eigentlich jedes Leben auf der Erde zumindest ganz, ganz stark erschweren. Und das ist eben die Motivation, zu sagen, wir können nicht unsere Lebensgrundlage zerstören, aber so wie unsere Wirtschaft gerade funktioniert, wie unsere Energie gerade funktioniert, geht nicht einher mit einem Leben, lebenswerten Planeten. Und andererseits geht es aber auch anders zu leben und das wollen wir eben aufzeigen. Zu sagen, ey PolitikerInnen, guckt euch an, wollt ihr ernsthaft unsere Lebensgrundlagen schützen oder wollt ihr ganz viel Kohle machen? Im wahrsten Sinn des Wortes, aber auch im Sinne von Geld. Und dann resultiert eben, okay, dann müssen wir auf die Straße gehen, wenn anscheinend das noch nicht so in den Köpfen angekommen ist. Und wir müssen darauf hinweisen, dass wir da ein ganz großes Problem haben und das muss bekämpft werden. Und was du gerade noch gesagt hast, Nachteile in der Schule zu haben, es ist ja tatsächlich so, dass die Arbeit bei Fridays for Future davon geprägt ist, dass niemand so richtig weiß, also wir haben ja keinen Menschen vor uns sitzen, der gelernt hat, wie man Demonstrationen organisiert oder der gelernt hat, wie man Pressemitteilungen schreibt, sondern wir bringen uns das ja alles selber bei. Und das ist eine Qualität, die ich glaube, viel, viel wichtiger ist als eine Stunde Biologieunterricht, sagen wir mal. Dementsprechend gut möglich, dass vielleicht der ein oder andere einigermaßen Stoff verpasst, aber ich glaube, das Wissen, das man durch Fridays for Future auch anhäufen kann. Ich meine, auch wenn man sich überlegt, wie viel wir über Ökosysteme lernen, wie viel wir über die Klimakrise lernen. Das sind alles Dinge, die man nicht in der Schule lernt, noch nicht. Hoffentlich ändert sich das bald. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, abgesehen von schlechten Noten, einem nur positive Effekte bringt, wenn man wenn man an diesen einen Tag nicht in die Schule geht.
Wie erlebt ihr das dann in der Schule? Gibt es dann viel Spannung oder gibt es auch Lehrer, die sagen, ihr habt recht, ihr müsst euch da bemühen, ihr seid eine junge Generation, die noch 40, 50, 60 Jahre vor sich oder mehr vielleicht sogar, sagen wir 80 vielleicht sogar vor sich hat, die das dann auch tolerieren oder gibt es dann auch viel Ärger, die sagt, geht erstmal in die Schule, bevor ihr streikt und mit den Kompetenzen, die ihr dann aus der Schule gewinnt, da könnt ihr dann mitreden. Ich meine, solche Stimmen gibt es ja auch. Wie ist da so eure oder deine Erfahrung? Also eher positiv oder eher skeptisch negativ oder was erlebst du da?
Also negative Erfahrungen habe ich Also im Sinne von, ach, den Klimawandel gibt's ja noch gar, gibt's ja gar nicht, den habe ich noch nicht gemacht. Hoffe ich, werde ich auch nie machen. Es gibt LehrerInnen, die einfach sagen, ich trage dich dann mal nicht ein. Aber die jetzt auch nicht direkt sagen, ah, toll, dass du Klimastreiken gibst und dann gehst. Und dann gibt's noch die LehrerInnen, die sagen, klar dürft ihr Plakate in mein Klassenzimmer aufhängen. Und das ist ganz wichtig. Und das war vor allem anfangs die Sache, dass einige Schulen als ganze Schule entschieden haben, wir gehen jetzt auf den Klimastreik. Und das ist natürlich das ist super. Genau das wünschen wir uns eigentlich. Und das hoffen wir auch, dass wir das irgendwann wieder machen können, wenn große Veranstaltungen nicht mehr ganz so problematisch sind, wie sie es jetzt sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass es immer mehr ankommt, dass es tatsächlich kein großes Vergehen ist, auf eine Fridays for Future Demonstration zu gehen. Mhm. Und dass es dafür immer größere Akzeptanz in der Lehrerschaft gibt.
Mhm. Ja, prima. Dann würde ich sagen, spielen wir erstmal im ersten Block, oder nach dem ersten Block, jetzt, der immerhin schon wieder 20 Minuten gelaufen ist, eine Musik. Du hast Musik mitgebracht und da lese ich was, irgendwas. Brothers und Stamp, da ist der Text abgeschnitten. Was hören wir denn Spannendes?
Ja, genau, das ist ein Lied von den Italo Brothers, das heißt Stamp on the Ground und das ist in unserer Demo-Playlist, hat es einen festen Platz und ich glaube auch in allen unseren Herzen. Das ist das Lied, das einfach gute Stimmung macht und zu dem man viel tanzen kann und ich hoffe, dass das diese Wirkung vielleicht auch jetzt gerade haben kann.
Ja, sehr schön, weil du es gerade sagst, da dürfen wir vielleicht auch ein kleines Ereignis, Quatsch, als Geheimnis schon verraten. Wahrscheinlich hören wir euch in künftiger Zeit auch ein bisschen öfter hier bei Radio Free FM. Wir haben da sowas in Planung.
Ja, unser auch schon, Baby.
Auch schon fleißig hier Workshops gemacht und so wie es ausschaut, wenn wir euch dann, ja, ich sag mal, alle vier Wochen dann hier auch von kurzer Zeit und er haben, das wäre natürlich ganz spannend. Aber wenn wir dann soweit sind, publizieren wir es nochmal. Aber für alle, die Interesse am Thema Fridays for Future, am Thema Klimaschutz, am Thema generell eben in diese Richtung haben. Bleibt dran, da werden wir bei Free FM auch noch das ein oder andere in diesem Jahr machen. So, also. Auf jeden Fall, du hast eben schon ein klein bisschen erzählt. Du hast schon ein bisschen über Motivation, über Zielsetzung von euch erzählt. Mhm. Dann gucken wir doch mal so ein bisschen in die aktuelle Situation. Oder hätten wir zuvor noch irgendwas ergänzen wollen? War noch irgendwas, weil Musik zwischendrin gespielt haben? Irgendwas, was du noch sagen wolltest zu dem Blog? Oder?
Nicht unbedingt, wenn es mir noch einfällt, kann ich es auch noch
sagen. Ja, genau. Die ganzen Aktivitäten, sagen wir mal, auch die Demos, die wir angesprochen haben, gehen ja sehr weit ins Jahr 2019 und 20, glaube ich, zurück. Ja, 20 schon fast nimmer, weil ab Februar kam dann Corona, kam der böse Virus dann auf einmal und dann war es mit Veranstaltungen und näherem Zusammenrücken natürlich erstmal.
Ja, mit näherem Zusammenrücken, ja. Mhm. Aber wir haben definitiv noch weitere Veranstaltungen gehabt. Also wir haben natürlich das Motto, Krisen wie Krisen behandeln. Wir sehen in der Corona-Krise, dass es möglich ist, ganz viele Gelder auszuschütten. Wir sehen, dass eine unglaubliche Solidarität in der Bevölkerung herrscht und auch der Wille da ist, tatsächlich die Krise einzudämmen. Und umso frustrierender ist es natürlich jetzt, wie wenig die Klimakrise angegangen wird und wie wenig die Klimakrise anerkannt wird als Krise. Obviously. Obwohl natürlich schon vor 40 Jahren bekannt war, dass man definitiv was tun muss. Aber natürlich haben wir eine Lösung. Wir gehen auf die Straße, wir streiken. Und zwar in anderen Formen. Das ist unglaublich schön zu sehen. In der Bewegung gab es einen unglaublichen Erfindergeist, was es an Aktionsformen gibt, die auch ohne ganz viele Menschen auf der Straße funktionieren. Da hatten wir zuerst den Netzstreik fürs Klima. Der hat so funktioniert, dass man einfach ein Bild mit sich und seinem Demoschild auf diversen sozialen Medien hochgeladen hat. Dann hatten wir ganz viele Läden in Ulm plakatiert. Also wir haben im Voraus auf den sozialen Medien dazu aufgerufen, Plakate zu malen. Und haben dann in den hauptsächlich natürlich Bioläden oder Fairläden die Plakate aufgehängt. Das war auch, fand ich zumindest, eine ziemlich schöne Aktion, weil einfach die Stadt bunter geworden ist dadurch. Dann zum Jubiläum des Pariser Klimaabkommens, das war im Dezember, haben wir mit dem Hashtag Fight for 1.5, also für das 1,5-Grad-Ziel kämpfen, ganz viele Kerzen auf dem Münsterplatz aufgestellt. Das waren wirklich viele Kerzen. Ich glaube, es waren 800 Kerzen. Und damit das große, also ganz groß den Hashtag eben Fight for 1.5 auf dem Münsterplatz geschrieben. Das war auch eine unglaublich schöne Aktion. Und gut, da waren dann auch schon wieder ein paar Menschen dabei. Aber wie gesagt, es ist einfach wirklich schön zu sehen, dass es einfach auch nicht nur Gemeckere gibt, dass jetzt irgendwelche Dinge, die früher möglich waren, jetzt nicht mehr möglich sind, sondern dass man einfach auch in der Lage ist, sich Aktionsformen und Druckmittel auszudenken, die weiterhin funktionieren. Aber natürlich ist im Endeffekt nicht so eindrucksvoll wie Menschen auf der Straße. Und deswegen hatten wir im letzten Monat eine Menschenkette, die Ulm und Neu-Ulm, die Rathäuser, miteinander verbunden haben, über die Herdbrucker Straße drüber, also über die Herdbrücke drüber. Was auch eine richtig tolle Aktion gewesen ist. Da haben wir so Kreise auf dem Boden gemalt, in die die Menschen sich stellen durften, immer mit 2 Meter Abstand und mit Maske und allem. Also da gibt es viele Möglichkeiten, trotzdem Druck auszuüben. Und ich bin mir sicher, dass das auch noch weiterhin uns Dinge einfallen werden und wir nicht aufhören werden, den Druck auszuüben, der nötig ist.
Inwieweit könnt ihr auch dann online irgendwie euch treffen, austauschen? Na gut, ein Protest online wird weniger lautstark oder weniger ersichtbar oder ersichtlich sein, als wenn natürlich eine große Anzahl von Menschen, auch die Wirkung der Anzahl der Menschen als solches einfach schon spricht. Das wird online schwierig sein. Also, oder gibt es auch Möglichkeiten und vielleicht Infoveranstaltungen, Austausch, Diskussionen oder irgendwas, was online gerade geht? Oder wie ist das?
Ja, wie gesagt, die Wahlen kommen ja bald. Und zu diesen Wahlen gibt es von Fridays for Future mannigfaltiges Angebot an Informationsquellen. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich eine SchülerInnenbewegung gewesen. Ganz viele der SchülerInnen, die am Anfang dabei waren, sind jetzt schon 18, dürfen dieses Jahr das erste Mal wählen. Deswegen liegt es uns natürlich auch am Herzen, irgendwie aufzuschlüsseln, was die Parteien machen und was zur Wahl steht. Der Haken daran ist, dass keine Partei, abgesehen von der Klimaliste, ein ausreichendes Maßnahmenprogramm vorgestellt hat, das dem 1,5-Grad-Ziel gerecht werden könnte. Das ist natürlich ziemlich frustrierend. Aber wir haben zum Beispiel zu den Landtagswahlen am 14.03. Am 26. Februar, Entschuldigung, das waren jetzt 2 Daten, ich sag's nochmal, am 26. Februar ist eine Podiumsdiskussion auf dem Münsterplatz, die man sich aber auch auf YouTube angucken kann, wenn man nicht in echt kommen möchte, wo wir die Spitzenkandidaten der Grünen, der FDP, der CDU und der SDP eingeladen haben. Die Linke hat leider nicht reagiert, falls sie gerade zuhören. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir haben euch eine Mail geschrieben. Genau, und wir werden mit denen ein bisschen darüber reden, was sie denn sich vorstellen können. Also das ist der hier Jukow Schwelling für die Grünen, das ist Thomas Kienle für die CDU. Ne? Die kennen wir alle. Und
Grün und FDP ist wahrscheinlich der Leon Genelin,
genau. Und SPD ist dann Martin Revoir, richtig. Mhm.
Also die Spitzenkandidaten kommen und sind dann zu dem Thema bei euch in der Diskussion.
Genau, ja, mit 2 Moderatorinnen auf der Bühne. Und wir werden einfach ein bisschen nachhorchen. Natürlich mit dem Schwerpunkt auf der Klimapolitik, die sie vorhaben. Wir sind Fridays for Future. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch noch den Klimawahlcheck. Der ist von der Landesebene, also der ist für ganz Baden-Württemberg, wo einfach die Wahlprogramme der Parteien unter die Lupe genommen wurden. Und nach 64 Fragen, die sich aus den Forderungen von Fridays for Future ergeben, also die Forderungen sind sowas wie das 1,5-Grad-Ziel einhalten zum Beispiel. Und das würde sich natürlich zeigen, indem man Bauprojekte regional, kreislauffähig, schadstoffarm und klimapositiv materialtechnisch plant, mit kaum Beton, mit viel Biodiversität oder indem man Dachflächen konsequent mit Solarenergie ausstattet. Das wären so Forderungen, die wir stellen und die eben auch nötig wären, um das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie zu erreichen. Und nach diesen Forderungen wurden die 64 Fragen gestellt und dann wurden in den Wahlprogrammen nach Antworten auf diese Fragen gesucht und dann Punkte vergeben. Es gab die Antworten ja, ja, aber, das hat dann nur 0,5 Punkte bekommen und nein, hat keinen Punkt bekommen. Am besten also wir haben nur die großen Parteien, die 6 großen Parteien damit reingenommen, also zusätzlich zu den 4, die wir eingeladen, also ich sag's nochmal, Grüne, FDP, CDU, SPD, AfD und Linke. Die Grünen haben am besten abgeschnitten, 43,5 Punkte von 62. Das finde ich für eine grüne Partei ziemlich beschämend eigentlich, weil ich meine, man kann sich grün nennen, aber man kann halt auch anders handeln. Genau, aber wer das sich angucken will, darf ich die Webseite sagen?
Darfst du es ja gerne natürlich.
Genau, ja. Die Webseite ist nämlich, jetzt bin ich, ne, Entschuldigung, das...
Wahrscheinlich irgendwas mit Klima-Check, dann vermute
ja,
ich mal.
Ja, ich glaube, also auf jeden Fall, wenn man Klima-Wahlcheck eingibt, dann kommt man auf die Webseite. Ja.
Und das ist über, also Bundesebene ist das
Landesebene,
quasi,
das ist Landesebene. Ja nur Baden-Württemberg, ja, ist die Landtagswahl.
Okay. Ja gut, in Rheinland-Pfalz wird ja auch
gewählt. Ja, die haben, ich glaube, die haben das auch, aber das sind natürlich andere Menschen, die das gemacht haben.
Also, und ich dachte auch schon Richtung Bundestagswahl, die natürlich im September kommt. Also das ist ja auf der Landesebene und das ist jetzt zugeschnitten auf die
Natürlich sind alle Wahlen, die dieses Jahr sind, werden natürlich auf die Bundestagswahl bezogen. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, schon zur Landtagswahl wählen zu gehen und auch da die Wahlentscheidungen zu treffen, die richtig sind, obwohl natürlich niemand so richtig sagen kann, was richtig ist. Es ist auch wichtig zu sagen, Fridays for Future will natürlich nicht sagen, wählt diese oder jene Partei. Die Entscheidung muss im Endeffekt jeder alleine treffen. Das soll einfach nur ein bisschen einordnen, damit nicht jeder die Wahlprogramme einzeln lesen muss. Wollten wir einfach ein bisschen Arbeit vorwegnehmen.
Mhm. Ja, sehr gut. Die Diskussion mit den Parteien, die könntet ihr eigentlich vielleicht sogar irgendwie ratetechnisch ein bisschen aufbereiten und dann könnte man da vielleicht sogar was draus machen. Fällt mir so
das haben wir tatsächlich, also wir haben ja auch einen Podcast von unserer Ortsgruppe.
Ja.
Da werden wir den höchstwahrscheinlich auch hochladen, also wenn das
Das geht. Klären wir dann noch, aber zumindest könnte man da auch was machen und wir werden auch sicherlich jetzt sowieso im Rate zu den Landtags- und Bundestagswahlen mit den Parteien auch das eine oder andere die Runde drehen. Also auf jeden Fall, da kann man diese Fragen anschauen und kann an der Stelle sich dann eine Meinung bilden. Du hast jetzt gesagt, die Grünen wären bei, jetzt wärst du mit 60 Punkten oder irgendwas rausgekommen?
Nee, 43,5 von 62.
Gehen wir vielleicht mal die anderen so durch, aber mich interessiert das, was jetzt die anderen so... was da so rausgekommen ist.
Also, auf
also große Differenzen oder alle im Gleichen? Oder?
Also AfD hat 0,5 Punkte bekommen. Mhm. War ein bisschen zu erwarten. Mhm. Die, an zweiter Stelle kommen die Linken, dann die SPD und dann die CDU. Mhm. Allerdings die genauen Punktzahlen, die vergeben wurden, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, über 43,5 kommt niemand. Mhm. Die einzige Partei, die ist einige, also die tatsächliche Maßnahmen vorstellt, allerdings ist das Wahlprogramm für die ja noch nicht draußen, ist die oder von der wir uns erhoffen, dass sie Maßnahmen vorstellt, ist die Klimaliste. Weiß aber, wie gesagt, noch niemand so genau. Im Endeffekt ist es natürlich auch wichtig, während der Koalitionsverhandlungen auch weiterhin Druck aufrechtzuerhalten, weil was im Wahlprogramm steht, ist das eine, was in den Koalitionsverhandlungen, wenn in den Koalitionsverhandlungen beschlossen wird, wir wollen uns fürs 1,5-Grad-Ziel einsetzen und wenn es nur der Landtag ist, wenn sich alle Landtage in ganz Deutschland dafür entscheiden würden, wir wollen uns fürs 1,5-Grad-Ziel einsetzen, dann kann das natürlich den Bundesrat beeinflussen und das ist dann natürlich... fast genauso stark, wie wenn sich die Bundesregierung dafür entscheidet. Mhm. Was sie ja eigentlich schon getan hat, indem sie das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat.
Ich wollte so gerade nachfragen, es gibt ja auch verabschiedet, ich glaube Anfang 2020, es gibt ja dieses Klimapaket, wo dann unter anderem ein Ausstiegsszenario aus der Kohle drin ist und glaube ich bis 2038, genau, Ausstieg, also ein Weg, der dahin beschrieben wird, wo natürlich dann auch natürlich jetzt nicht nur sagen wir, aus dem Gesichtspunkt rein der Ökologie, sondern auch das Thema Ökonomie, wo man sagt, man muss für die Menschen beispielsweise, die heute in der Kohle beschäftigt sind, ein Ausstiegsszenario entwickeln, dass den Menschen dann auch noch die Arbeit bleibt. Man kann natürlich schlecht sagen, geht mal alle nach Hause, wir machen mal Umweltschutz und dann haben wir Millionen Menschen mehr, die halt auf der Straße sitzen, weil sie dann nicht mehr arbeiten können oder auch die einfach die Wirtschaft dann nicht mehr funktioniert. Die Thematik Ökologie und Ökonomie, ist das bei euch auch schon im Fokus oder konzentriert ihr euch dann eben ausschließlich eigentlich auf die Ökologie-Aspekte oder ich meine, der Aspekt der Ökonomie ist etwas, was mir persönlich schon einleuchtet, dass der auch sehr relevant ist, also eine Verträglichkeit von einem mit dem anderen. Wie weit ist das bei euch auch in Überlegungen, in den Gedanken und in den Konzepten?
Natürlich, ja, auf jeden Fall in den Überlegungen. Ja. Es ist ja generell, das habe ich am Anfang schon gesagt, die Klimakrise ist eine Krise, die alle Bereiche betrifft, sei es Soziales, sei es Ökonomie, also wirklich jeder Bereich wird von der Klimakrise in irgendeiner Weise betroffen sein. Und ich glaube, was das Grundproblem unter anderem ist, ist, dass es immer noch dieses Denken gibt, wir machen Ökologie, wir machen eine Sparte, die nennen wir irgendwie Klimaschutz. Die kann sich in der Stadtverwaltung zum Beispiel damit beschäftigen, dass wir ein Baumpflanzprojekt irgendwo in irgendwelchem Dorf hier außerhalb von Ulm machen und dann können wir das groß bewerben. Aber im Endeffekt müssen wir einfach einsehen, dass jede Entscheidung, die getroffen wird, darauf geprüft werden muss, ob sie mit den Klimazielen und mit der Klimakrise vereinbar ist oder ob sie die fördert, ob sie was dazu beiträgt, dass die Klimakrise irgendwie aus der Welt geschafft wird. Natürlich wird das nicht so schnell gehen. Und das Problem ist aber, irgendwann werden wir diese Entscheidungen trotzdem treffen. Wir werden spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen, unserer Meinung nach viel, viel früher nötig. Und was wir jetzt nicht an Kosten ausgeben, wird dreimal so viel auf uns zurückfallen durch die Klimakrise. Wir werden dann halt reagieren müssen. Wir werden dann halt Staudämme bauen müssen oder wir müssen Klimaanlagen in alle Gebäude einbauen. Das heißt, die Ausgaben, die wir jetzt nicht machen, das ist einfach nur eine faule Ausrede, weil wir, die Generation, die dann da halt mit dem Schlamassel sitzt, wird diese Ausgaben irgendwann tätigen müssen. Und das wird auch der Wirtschaft schaden, wenn die Klimakrise noch mehr zuschlägt. Also finde ich, dass es, also ja, auf jeden Fall eine Überlegung. Und Ökonomie und Ökologie muss einfach zusammengedacht werden.
Ja.
Und natürlich das mit den Arbeitsplätzen in der Kohle. Diese Arbeitsplätze werden verloren gehen. Und es gibt die erneuerbaren Energien, machen ja unglaublich viele Arbeitsplätze wieder wett. Und andererseits ist es ja auch so, dass für die Kohle Dörfer abgebaggert werden. Das bedeutet, Menschen verlieren den Ort, an dem sie aufgewachsen sind. Menschen verlieren ihr Zuhause. Und das ist natürlich auch nicht fair oder sozial gelöst, dass RWE Geld dafür bekommt, Menschen ihre Heimat wegzunehmen. Ich hoffe, das war jetzt keine Werbung, wenn ich diesen Firmennamen nenne.
Es war ja eher anti. Aber ein Punkt, was ich zu Ulm noch fragen wollte, es gibt auch in Ulm meines Wissens sowas wie Klimavorbehalt. Das irgendwie war das eine Forderung, ich glaube, von Sozialdemokraten, irgendwie in dem Haushalt der Stadt Ulm, wenn ich das irgendwie richtig mitbekommen habe, zu prüfen, dass ob die Entscheidungen, die getroffen sind, unter dem Aspekt des Klimaschutzes taugen, irgendwie Klimavorbehalt. Irgendwie, da war so eine Forderung, dass das real wird. Ich weiß nicht, ist das nur ein Plan, eine Forderung, oder ist das tatsächlich im Rathaus, in Gemeinde, gerade irgendwo eingeführt?
Ich bin nicht 100% sicher.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht eingeführt, weil die Forderung vom Klimacamp, das ja im Sommer war, auf dem Marktplatz, war ja, den Klimanotstand auszurufen.
Ja.
Und ich weiß, dass in den Verhandlungen darüber, also es gibt Menschen, die sich ganz arg an dem Wort Notstand stören, was irgendwie auch wieder irgendwie komisch ist, weil es ist eine Krise. Man kann einfach sagen, es gibt einen Notstand. Aber da war auf jeden Fall auch im Gespräch, reicht denn auch ein Klimavorbehalt? Deswegen glaube ich nicht, dass es den schon gibt. Aber wie gesagt, ich bin nicht 100% sicher.
Ich glaube aber auch, das war in dem Kontext von dem Klimacamp, wo ja dann auch Parteien, also zumindest bei den Angesprochenen, meine ich es zu wissen, dass die vor Ort waren und sich dann auch mit denen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns
und gut ausgetauscht
allen Fraktionen
haben.
Unterhalten.
Mit allen Fraktionen, okay.
AfD bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die haben gar keine Ahnung.
Das ist sowieso nur keine Fraktion, sondern eine Einwanderung.
Wollte ich gerade sagen, haben keine
Veranstaltung. Aber zumindest einmal weiß ich, dass da auf jeden Fall ein Austausch gegeben hat. Insofern hat es ja auch schon was bewirkt. Und dann. Insofern hat eine gewisse.
Ja, reden ist das eine. Also,
ja.
Das bewirkt ja im Endeffekt noch nicht besonders viel. Die Entscheidung, ob der Klimanotstand kommt oder die Grünen haben einen 10-Punkte-Plan ausgearbeitet, in dem ganz viele Forderungen vom Klimacamp drinstehen.
Aha.
Und den auch vorgestellt. Und die Entscheidung, ob der angenommen wird, wird immer weiter herausgezögert. Deswegen, ja, reden ist das eine, machen ist das andere.
Ja, schön. Ich denke, wir spielen nochmal eine Musik. Ich sehe hier einen Titel, der heißt Kein Grad weiter. Zeigt mein Display. Wer sind das? Wer singt denn das? Wer spielt das? Sagt da vielleicht noch kurz was dazu.
Das ist von der Bundesebene. Also Kein Grad weiter war der offizielle Hashtag zum Streik letzten Herbst. Das bezieht sich natürlich auch auf das 1,5-Grad-Ziel beziehungsweise Kein Grad weitere Erderhitzung. die Bundesebene hat ein bisschen gesungen und ein bisschen gebastelt. Und
habt ihr mitgesungen irgendwie?
Nein, leider nicht, aber das kann ja noch kommen.
Vielleicht müsst dann Ulm auch mal irgendwas Nettes irgendwie aufzeichnen oder so. Was jetzt in Ulm oder auch mit Gemeinderat gesprochen wurde, besprochen. Ein Punkt, was ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Fridays for Future ist ja nicht nur ein deutsches, sondern ein globales Thema, ja. Weltweit. Und die Fragestellung, was geschieht jetzt mit der Erde, was geschieht mit den Menschen, ist ja ein Thema, was ich persönlich immer denke, was einfach global gelöst werden muss. Und die Fragestellung deshalb ist, also zwei Themen oder drei Themen, die ich sehe, ist einmal, es werden immer mehr Menschen, alle Menschen streben irgendwo nach Wohlstand. Mhm. Und gerade in bestimmten Bereichen, sagen wir mal im asiatischen Bereich, nur China, ist das Wirtschaftswachstum enorm. Das heißt eben zum Beispiel, was Ressourcen angeht, stetig höheren Verbrauch. Die bauen jedes Jahr so viel Atom- oder Kraftwerke, Wasser und Energie dazu, wie wir überhaupt nur haben. Und bei Beton sieht es auch so aus, also was jetzt Gebäude angeht und einfach Neues hinzustellen, so viel wie wir in Deutschland eine Geschichte überhaupt in 50 Jahren aufgebaut haben. Das heißt, da zum Beispiel wird immer mehr Energie verbraucht, immer mehr, was an anderer Stelle vielleicht eingespart wird. Wie könnt ihr, wie kann Fridays for Future international auch jetzt gerade auch in Staaten, wo es vielleicht schwierig ist, die aber in Bezug auf Umwelt und wirtschaftlich und ökologische Gestaltung der Welt sehr viel irgendwo Einfluss haben, USA zum Beispiel oder China ganz besonders, wo es dann vielleicht auch, wie könnt ihr da was bewegen? Also wie ist der Ansatz, einfach über den Horizont jetzt Deutschland und Ulm hinaus was zu erreichen?
Naja, der Ansatz ist Schule streiken vom Anfang an. Natürlich, es gibt ja zum Beispiel, wir hatten es jetzt schon ganz oft gesagt, das Pariser Klimaabkommen ist ja von den Vereinten Nationen unterzeichnet. Das heißt, das ist schon mal ein Ansatz, der zumindest mal den Rahmen vorausgibt. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass dann die Folgeversammlungen, die ja immer wieder eigentlich hätten stattfinden sollen, dieses Jahr letztes Jahr ist ausgefallen, was natürlich verheerend ist, weil jedes Jahr wird spezifiziert, wie das umgesetzt wird und die Maßnahmen werden besprochen. Und da ist es natürlich ganz, ganz verheerend, wenn das ausfällt. Aber das ist ja schon mal der erste Ansatz, den die Nationen treffen können, wo wir natürlich dann einen Punkt haben, zu sagen, hey, ihr habt es doch selber entschieden, so, warum macht ihr es nicht? Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Deutschland hat eine gewisse Vorreiterrolle. Das heißt, wenn wir in Deutschland es schaffen, zu sagen, wir wollen wirklich versuchen, das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie zu erreichen und wir ergreifen Maßnahmen, die besser sind als das Klimapäckchen oder der Kohleausstieg 2038, dann hat es natürlich einen Effekt auf die restlichen Nationen der Welt. Im Endeffekt ist es eine Frage der Zeit, bis erkannt wird, es gibt keine Zukunft für die es gibt kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten. Das ist ja immer genau das, was gesagt wird. Ab einem bestimmten Punkt wird auch China nicht mehr weiter produzieren können. Aber es ist trotzdem falsch zu sagen, wir müssen doch jetzt, also Deutschland kann doch jetzt nichts ausrichten. Bringt doch nichts, wenn jetzt hier alle auf die Straße gehen. Doch, das bringt was. Weil Deutschland hat eine Vorreiterrolle und jeder Staat, der es macht, ist besser. Und jeder Staat, der es macht, ist ein Fortschritt. Und deswegen regieren wir immer ein bisschen gereizt darauf, wenn jemand sagt, ja, aber China ist doch viel schlimmer oder die USA sind doch viel schlimmer. Das wollen wir nicht leugnen, aber wir sind auch nicht, wir haben auch keine weiße Weste an. Und das ist, Dankeschön, ist ein bisschen problematisch, das dann so abzuwälzen. Wenn niemand jemals anfängt, dann wird es niemals angefangen. Also, ja, das ist so ein bisschen unsere Position dazu.
Die Akzeptanz in Deutschland, was beobachtet ihr? Also, oder anders gesagt, in Deutschland, du hast gesagt, aus eurer Sicht, sollte Deutschland auf jeden Fall eine Vorreiterrolle spielen und einfach mal ignorieren, dass vielleicht an anderer Stelle das noch nicht so läuft global, aber einfach vorausgehen. Die Fragestellung ist natürlich, da muss die ganze Bevölkerung natürlich mitziehen, müssen natürlich alle Menschen auch die gleiche Denke irgendwo entwickeln. Im Augenblick, nach meinem persönlichen Dafürhalten, ist das eine sehr gespaltene irgendwo Sicht der Dinge. Die einen sehen das wahrscheinlich so ein und die anderen sind eher skeptisch oder sehen es nicht ganz so. Mhm. Die Frage ist, also wie bekommt man quasi dann einfach auch hier eine Akzeptanz oder anders gesagt, ich sehe halt, dass zum Beispiel aktuell Themen, mir zum Beispiel geht es um den Virus und die Fragestellung, wichtiges Thema ist, dass man Masken trägt, dass man schützt, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, ist jetzt nicht bei allen Menschen so ausgeprägt. Da gibt's halt Leute, die dann andere Meinung sind, die sagen, ihre eigene Freiheit ist es, auch ohne Maske zu springen und theoretisch dann auch andere Menschen anzustecken. Und was ich damit sagen will, der persönliche Egoismus und die Einsicht, dass man Rücksicht gemeinsam und irgendwo zusammen umstehen muss, ist zumindest, wie es mir erscheint, jetzt in der aktuellen Situation, könnte besser sein. Die Fragestellung ist beim Thema, wie schaut es dann da aus mit Klima, was uns jetzt nicht unmittelbar so spürbar vielleicht im Augenblick betrifft, wie der Virus, den jeder spürt und den trotzdem noch manche leugnen. Also die Frage ist, wie kriegst du die Akzeptanz, wie kriegst du alle Menschen oder die Leute dazu, dass die dann auch mitziehen, damit es dann auch funktioniert, damit es eben auch Mehrheiten vielleicht politischer Art gibt, die das dann umsetzen.
Also zuerst mal ist es ja gerade so, dass über den Virus unglaublich viel berichtet wird, dass ganz viele ExpertInnen große Plattformen bekommen, um darüber zu reden. Und die Akzeptanz ist, wie du gerade gesagt hast, trotzdem nicht vollkommen da. Bei der Klimakrise ist es ja nochmal anders. Da sind wir ja noch nicht mal an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben eine Krise und wir wollen jeden Tag Updates, was gerade passiert, wo gerade die schlimmsten Ausbrüche oder Wetterextreme, um es jetzt mal auf die Klimakrise zu beziehen, passiert sind. Trotzdem haben wir schon eine unglaubliche Akzeptanz doch in der Bevölkerung. Also wenn man zum Beispiel sich anguckt bei der Sonntagsfrage oder sowas oder bei der Frage, wen man wählt, ist die Frage nach effektiven Klimaschutzmaßnahmen in den Wahlprogrammen oder bei den KandidatInnen ist eine ganz relevante. Also das ist nicht so, dass das jetzt das eine ganz kleine Minorität ist, die meint jetzt, sich hier für Bäume einsetzen zu müssen, sondern das ist tatsächlich schon was echt gut angekommen ist. Und ich glaube, wenn das noch vom Narrativ noch ernster gemacht werden würde und tatsächlich niemand mehr sagen könnte, ja, aber wir müssen jetzt noch mal drüber reden, ob der Klimawandel wirklich menschengemacht ist, weil es sind einfach 3% der WissenschaftlerInnen, die das sagen und der Rest sagt, er ist menschengemacht, ihr könnt euch beruhigen. Ich glaube, damit könnte man noch mal ziemlich viel bewirken. Und ein anderer Fakt ist, dass es ja auch ziemlich schwierig ist, als Einzelner, also es ist ja ganz oft die Ausrede so, ja, wir können ja nichts machen, das muss doch jeder selber entscheiden, ob er jetzt ein SUV kauft, ob er jetzt vegan ist. Und da ist es einfach, nein, das muss strukturell entschieden werden. Es kann nicht sein, dass es viel, viel schwieriger ist und ein viel größerer Aufwand für mich ist, klimaneutral zu leben, als klimaschädlich zu leben. Und das sind einfach Stellschrauben, die nicht das Individuum entscheiden kann, sondern wo sich auf höherer Ebene was ändern muss. Und es ist jetzt schon, es kommt langsam, es gibt immer mehr vegane Produkte, Radwege sind auf dem Vormarsch und so weiter, aber es ist trotzdem was womit man auch ganz vorsichtig umgehen muss mit diesem, ja, der kleine Bürger wird sich aber aufregen. Wir haben auch schon den Vorwurf bekommen, ja, nee, wir können ja nichts machen. Am Schluss haben wir hier noch Gelbwesten-Proteste, weil wir irgendwie mehr Radwege bauen oder so. Wo dann ganz absurde Anschuldigungen kommen. Und wo ich einfach ehrlich sagen muss, vielleicht braucht es auch den Mut, einfach zu seiner eigenen Zukunft zu stehen. Und das Schlimme ist halt, wenn es jetzt nicht gemacht wird, dann werden die Menschen, die jetzt sagen, ich brauche aber meine Freiheit, ich brauche hier meinen Benz vor der Tür, die werden diese Freiheit in ziemlich naher Zukunft eingeschränkt sehen, dadurch, dass, wo wir wieder bei dem globalen Thema sind, dass es unglaublich viele Menschen in ihrer Heimat nicht mehr leben können, dadurch, dass Klimakatastrophen sie zerstört haben. Und dadurch, dann werden sie natürlich in die Region fliehen, wo man noch leben kann. Sprich, den globalen Norden, also hier. Und dieser Punkt wird eben relativ schnell kommen und ich glaube, dass es noch zu wenig darüber geredet wird. Aber andererseits wird auch zu wenig darüber geredet, dass es nicht nur mit Verzicht und mit viel Geld zusammenhängt, diese ganzen Maßnahmen zu ergreifen, sondern dass es auch einfach positive Dinge sein können. Der Schwarzwald ist auch schön und so weiter. Ne? Also das ist, ich glaube, ziemlich auch eine Entscheidung, die man treffen kann, wie man es erzählt, die Geschichte und was man gewichtet.
Ein Punkt noch ganz auf die Schnelle. Ich weiß, wir hatten ja auch schon die Vegetarier, die vegane Gruppe, die bei mir auch schon die Art eine Redaktion haben, auch donnerstags immer, die ganz stark sagen, Veganismus und weniger Fleisch essen, damit weniger Ökogas oder irgendwo einfach produzieren werden, wäre ein wichtiger Aspekt. Seht ihr das dann auch als wichtigen Punkt?
Wäre wichtiger als was?
Ja, wäre ein sehr wichtiger Punkt. Nicht als, sondern wäre ein wichtiger Punkt.
Also ja, ich hatte gerade das Wort erwähnt. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Aber das ist ja auch etwas, also das kann man ja auch regeln von der Regierung aus. Also man kann ja auch sagen, wir verbieten einfach riesige Ställe, in denen unglaublich viele Kühe stehen, die unglaublich viel Methan auspupsen. Und auch das, also das sind wir wieder bei den Zusammenhängen von Krisen. Ich habe gestern eine Grafik gesehen, wie viel Kühe eigentlich wegessen und wegtrinken.
Ja.
Also das sind alles Dinge, die natürlich vom Einzelnen gesteuert werden können, aber eigentlich von höherer Instanz kommen müssten.
Jetzt habe ich gerade schon signalisiert, wir haben leider tatsächlich schon das Ende erreicht. Aber ich glaube, wir müssen nochmal irgendwie zusammen eine Sendung machen. Ich habe da so eine Idee, aber bevor ihr on air geht, weil zu dem Thema gibt es bestimmt ganz viel Spannendes berichten, was auch alle Menschen ja irgendwo interessiert. Dann, Victoria, ich sage für heute mal herzlichen Dank, dass du da warst, eine Plattform heute Nachmittag und über eure Aktivitäten berichtet hast. Und ich glaube, man merkt, mit wie viel Engagement ihr auch dabei seid. Und das ist ja auch
Darf
super.
Ich noch zwei Daten sagen?
Ganz schnell, ja, ganz schnell.
Am 26. Februar ist unsere Podiumsdiskussion. Die gibt's, wie gesagt, auf Münsterplatz oder auf YouTube. Und am 19. März ist der nächste globale Streiktermin, wo wir auch wieder in Ulm Aktionen haben werden. Haltet die Augen offen.
Machen wir. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast war
Victoria Bläsi, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.